Oh, das war gar keine gute Erfahrung. Die 2,5 Monate, wen ich da getroffen habe und wo ich da überall war, war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn du jetzt weitermachst, dann endest du das, das willst du nicht.
Und dann sind wir wieder da, dass es irgendwie dann, wenn man wieder ansetzt, oft einfach noch krasser weitergeht.
Ja, genau. Und das, also, das war das Krasseste, was ich gemacht habe teilweise, das Krasseste, mit wem ich unterwegs war.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und dies ist Part 2 des Gesprächs mit Fladi. Letzte Woche, also falls du die Folge noch nicht kennst, hör da unbedingt mal rein, haben wir über die queere Community, über Partys, Drogen und Sex, über die Veranstaltungsbranche geredet. Wir haben darüber geredet, wie es ist, mit dem Trinken aufzuhören und wieder anzufangen. Wir haben über Mobbing gesprochen und Einsamkeit. Fladi ist Mitte 30, Künstler, hat die Lemonade Queers gegründet, eine Sober-Veranstaltungsreihe in Berlin, hat auch lange in Berlin gewohnt, wohnt inzwischen in Hannover, arbeitet dort beim Staatstheater und wir sprechen heute über das Bedürfnis nach Community und Verbindung, über Safe Spaces, über Scham und die eigene Opferrolle. Sehr, sehr, sehr spannend. Wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Wie ging es dann weiter?
Genau, dann war ich 6 Monate, irgendwann war ich richtig müde von dem ganzen nüchternen Gefeier. Und habe dann auf Facebook gepostet, in so bestimmten Gruppen. Also es waren nicht alle Sobergruppen, aber es gab auch 2 Sobergruppen in Berlin für Queer und Sober. Aber gesagt so, hey Leute, ich bin seit 6 Monaten nüchtern, ich brauche ein paar Freunde, die auch nüchtern sind, aber trotzdem gerne ausgehen, weil ich fühle mich hier gerade echt wie so ein Alien. Das triggert wiederum mich sehr doll. Und dann haben irgendwie, weiß nicht, 50 Leute an einem Tag geantwortet und mir geschrieben. Und ich war komplett überfordert, weil ich wollte echt nur so 3, 4 Freunde haben, ne? Also genau, und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, dann mache ich halt jetzt ein Meetup. Also das hat sich so, ne, organisch entwickelt. Ich mache jetzt ein Meetup. Bei diesem Meetup waren 110 Leute auf Facebook interessiert und ich war halt so, meine Güte, 110 Leute. Wo sollen die alle hin? Ich habe irgendwie für 20 Leute in einer Bar reserviert, was jetzt auch, keine Ahnung, im Nachgang vielleicht nicht der schlauste Move war, aber I didn't care so. Genau.
Was man erkennt.
Ja, genau. Und genau, und dann, also dann führte eins zum anderen, dann habe ich dem CSD geschrieben und meinte, hey, können wir einen Truck haben? Und der CSD meinte so, nee, ganz sicher nicht, das kostet Geld und du bist zu spät, aber wir planen gerade eine Sober-Party mit dem Schwutz. Hast du Ideen? Ich habe gesagt, ich habe sehr viele Ideen. Hier sind meine ganze Liste. Und dann haben die gesagt, hey, willst du das nicht veranstalten? Und dann habe ich das veranstaltet. Mit Momo zusammen, die Connection Fairy, die Person war auch in Leipzig da. Genau, dann haben wir das mit Momo zusammen gemacht, haben uns dann für eine Förderung beworben und haben die Förderung bekommen und hatten mal 7 Events, also 23 war die erste Veranstaltung im Juli und im Jahr 24 hatten wir auf einmal 7 Events und wir waren halt so, wow, okay.
Und das war die Geburt von Lemonade
War
Queers.
die Geburt von Lemonade Queers, alles ein Facebook-Post.
Ach, toll, tolle Geschichte, großartig. Das heißt, du warst nicht nur dann Teil der Sober Community, sondern auch aktiver Mitgestalter.
Ja, und dann kommt das Spannende, wenn man, also zumindest war das jetzt meine Erfahrung und ich habe auch doch mit anderen Leuten darüber gesprochen. Ich glaube, es kommt auch sehr auf die Perspektive an, wie man sich da sieht. Aber ich bin Künstler, ich bin performativer Künstler und Theaterkünstler, aber ich bin definitiv kein Veranstalter, um das vorab mal zu sagen, dass meine ganze Erfahrung der Veranstaltungswesen dann erst angefangen hat und ich einfach, glaube ich, nicht so verstanden habe, das bedeutet vielleicht. Aber für mich war es super spannend, und mit spannend meine ich eigentlich schwierig, weil ich dachte, ich finde halt ganz viele Freunde dadurch. Aber dadurch, dass ich halt so viel gearbeitet habe und ich auch bei den Veranstaltungen 5 Hüte auf hatte, hatte ich gar keine Kapazität mehr, so wirklich zu interagieren. Und Momo war die Connection Fairy und kam halt jeden Abend mit so einem Glücksgefühl raus. Und man sagt, oh mein Gott, das war so schön. Ich habe so viele Leute kennengelernt und das war so, so nett und wir haben uns alle connected und so weiter und so fort. Und ich bin halt rausgekommen und dachte mir so, ich würde mich jetzt gerne abschießen, weil ich es mir gegeben habe. Aber irgendwie, mein Ziel war es ja, 5 Freunde zu finden und kein ganzes Movement zu machen. So, ich, also, I don't know, es war nie mein Ziel. Und das war super, ja, spannend, also auch schwierig in dem Falle, weil ich mir dachte so, okay, ich glaube, ich verstehe noch nicht ganz, was meine Rolle ist. Vor allem, weil ich ja auch moderiert und dann habe ich auch noch performt und dann habe ich die ganzen Leute gebookt und dann war ich dafür zuständig, dass es denen gut geht. Das ist, ich war nonstop von morgens bis nachts beschäftigt. Und da bleibt halt einfach dann nicht so viel Zeit für das Soziale. Und es, ich glaube, es hat auch meiner Moderation geschadet, dass ich so viele Hüte auf hatte, so dass ich auch das Gefühl hatte, und Momo und ich hatten das Gespräch auch im Privaten dann irgendwann, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich so, also es geht ja auch immer um Kundenbindung, wenn es um eine Veranstaltung geht oder um eine Community schaffen, wie auch immer man das jetzt nennen soll. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das hinkriege, weil ich einfach so viel zu tun hatte.
Ja, komplett überlastet. Also du hast ja da die ganze Verantwortung getragen.
Genau, genau. Und ja, und das hat dann letztendlich, glaube ich, dazu geführt, dass ich diese Veranstaltung, so schön sie auch war, und ich glaube, sie hat vielen Menschen was gebracht, also auch ne, Freude gebracht und Positivität gebracht, und ich, auch mir beruflich unglaublich viel gebracht, weil ich so viele Kontakte zu anderen Veranstaltern bekommen habe und auch zu Locations, und ich konnte mir dadurch richtig, richtig viel aufbauen und sehr viele andere Förderungen für andere Projekte machen, also super happy. Aber im Privaten bin ich dann um Mittwoch um 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts alleine nach Hause gegangen und dachte mir halt, what is, was, wofür?
Ja, dein ursprüngliches Ziel hat sich halt nicht so erfüllt. Du wolltest 5 Freunde.
Genau, genau. Ja. Und dann guckst du von praktisch, so wie ich davor auf mich drauf geguckt habe, wo ich gemerkt habe, so okay, ich komme nicht klar, aber ich kann jetzt gerade nichts dran ändern. Mhm. Ich jetzt von oben auf eine Community, die durch mich entstand, zu der ich aber gar nicht gehöre. Mhm. Und dann halt, ne, dann haben in den Moderationen hat man irgendwann so erfahren, okay, die haben sich hier kennengelernt und die sind hier und die haben sich alle irgendwie so kennengelernt und sind deswegen befreundet und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, and where is my piece? Ja. Wo ist mein Kumpel, den ich dadurch kennengelernt habe? Wohlgemerkt, ohne mich, also um mich nicht komplett als Opfer darzustellen, sondern auch Verantwortung zu übernehmen, ich war halt eben auch nicht fähig. Also ich hatte ja so viele Fühler, dass wenn Leute zu mir gekommen sind und mit mir gesprochen haben, ich konnte vielleicht für so 2-3 Minuten eine Konversation führen, aber dann war ich schon, man hat richtig gemerkt, ich zone dann raus. Und auch meine Freunde haben das gesagt.
Ja, aber das hat auch was mit, du hast dir einfach zu viel aufgebürgt.
Genau.
Also den Job, den du gemacht hast, das hätte man vierteln können, rein theoretisch. Ja. Und jeder hätte eine gute Zeit gehabt oder du hättest auch ein bisschen der Social Butterfly sein können.
Genau.
Und einfach deine Freunde finden und Zeit. Also ich verstehe das schon. Es ist oft.
Es hat auch ein Geldthema.
Ein Geldthema, also, ja. Auch.
Meine Förderungen sind nicht so krass hoch. Mhm. Und auf der einen Seite, erstens wusste ich nicht, wie viel Arbeit das sein wird. Das war mir bewusst, dass Veranstaltungen machen so schwierig ist. You learn on the job, so. Aber wir hätten auch einfach gerade als erste Förderung hätten wir nicht noch zwei andere Leute bezahlen hätten können. Wäre einfach nicht möglich gewesen. Wir haben echt wirklich sehr wenig für diese 4, 7 Veranstaltungen bekommen, so. Und das hat auch viel damit zu tun. Fragt man Leute, die volontieren wollen. Mit Sicherheit gibt es auch Leute, die, also gibt es ja bei jeden Veranstaltung gibt's Volunteers. Und gleichzeitig war das bei mir irgendwie so schwierig, weil ich mir dachte, so, wenn ich schon alle bezahle und dann diese zwei Volunteers nicht, dann mache ich es lieber. Weil ich irgendwie dann so ein schlechtes Gewissen hatte zu sagen, so, hey, wir suchen zwei Volunteers, aber alle anderen werden von dieser Förderung bezahlt, nur euch. Also da habe ich das in der Förderung nicht bedacht. Und irgendwie hatte ich da so, so eine Anti-Haltung gegen. Wobei ich mittlerweile, glaube ich, echt das anders machen würde. Also wenn jemand volontieren will, dann kann er das, könnte die Person das ja gerne machen. Und vielleicht wäre da auch meine gewünschten Community für mich selber entstanden, als dass ich gesagt habe, ich mache alles alleine. So.
Du hattest dann den Drang, dich abzuschießen, einfach auch aus Stressgründen und Frustration ein bisschen. Ich rausgehört, hast du das dann gemacht?
Nee, also ich hatte generell, also gut, ich mache meine Sobriety Journey jetzt seit fast 4 Jahren, dreieinhalb. Und ich hatte in den ersten 2 Jahren kein Bedürfnis, nie das Bedürfnis, mich abzuschießen, außer nach den Lemonade Queers. So, also das war für mich dann irgendwann, war es halt so ein Ding von, also ich musste dann, irgendwann bin ich da reingewachsen und habe dann verstanden, so, okay, es ist nicht mein Schicksal, da irgendwie Freunde zu finden, mit der ganzen Arbeit, die ich habe. Aber die einzigen Momente, würde ich sagen, wo ich so richtig das Gefühl hatte. Und ich bin dann auch weiter ausgegangen, ne? Also nach den Veranstaltungen entweder ins Ficken 3000 oder ins Bull oder irgendwie sowas, um dann halt irgendwie noch Sex zu haben oder so. Aber ja, das waren so fast die einzigen Momente, wo ich wirklich rausgegangen bin, nachdem so, boah, jetzt hatte ich schon richtig Bock.
Sieht man auch mal, was Stress macht mit einem.
Ja, und ich meine, am Ende ist es halt, wir kommen ja immer wieder zurück auf das Kernthema, und das ist ganz gut für jeden, der zuhört, dass man es eigentlich erkennt, es ist immer wieder dasselbe. Also es sind immer wieder dieselben Kernthemen, es ist immer wieder die Einsamkeit, es ist immer wieder das Gefühl von nicht dazugehören. So, ich wurde dann irgendwann richtig wütend auf die Community und dachte mir halt so, warum fragt mich keiner, ob ich einen Kaffee trinken gehen will? Warum lädt mich keiner irgendwo hinein? Und das ist ein, zweimal passiert. Also es gab schon mal Momente, wo das passiert ist, aber so, ich dachte, ich habe Auswahl und es kommt irgendwie was. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob man sowas überhaupt erwarten kann, in einer Stadt, wo jeden Tag irgendwas passiert. Also Veranstaltungen sind ja auch Konsum geworden. Und selbst Community-Veranstaltungen, in Berlin speziell, die ganzen Meetups, das ganze Connection hier, Connection da, ist auch nur noch Konsum. So, die gehen da hin und wollen sich connecten, aber sie gehen dann zu 5000 Connections-Veranstaltungen. So. Also es ist halt auch schwierig.
Wie blickst du heute auf die Sober-Community?
Inwiefern?
Generell, also du hast gesagt, du hast dich etwas enttäuscht gefühlt.
Ja, also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es so eine Sober-Community überhaupt gibt. Mhm. So würde ich darauf blicken. Ich dachte, mit Lemonade Queers könnten wir auch so eine Art Brücke schlagen von Sober zu Sober Curious und dem ganzen Kram. Mhm. Aber ich habe
schon. Sober Curious, auch nochmal ganz kurz zur Erklärung. Das sind Menschen, die nüchtern, also neugierig sind auf die Vorteile von Nüchternheit, aber jetzt nicht unbedingt anstreben, komplett nüchtern zu sein oder noch nicht anstreben, komplett nüchtern zu sein.
Genau. Ja, und ich glaube, also was ich durch die Veranstaltung gelernt habe und auch durch die paar Meetups, die ich da gemacht habe, ist, das sind alles sehr sensitive Themen. Und in Berlin, zumindest meiner Erfahrung nach in den letzten Jahren, ist es halt irgendwie schon so, dass wir sehr schnell getriggert sind, die Community sehr schnell uns angegriffen fühlen. Und dass es echt schwierig ist, glaube ich, da noch eine krasse Community draus zu bauen. Und ich meine jetzt auch nicht nur die Sober-Leute, sondern auch generell die ganze queere Szene. Ist nicht mehr, also da ist nicht mehr viel Gemeinsamkeit, sondern jeder hat seine ganz kleinen Grüppchen, wo die sich wohlfühlen und ein paar interagieren untereinander und ein paar nicht. Aber dadurch, dass die Welt so unsicher ist, dadurch, dass die politische Lage so unsicher ist und auch mit Corona gab es ja auch viel Stress und dann die zwei Kriege und so weiter und so fort, hat sich das schon dazu entwickelt, dass meines Erachtens die Leute sehr in ihre kleinen Grüppchen gehen.
Und auch die politische Entwicklung, oder? In Deutschland und ganz Europa. Also
Alles, genau. Deutschland, ganz Europa. Auch wie ich speziell jetzt auf Berlin. Die Sicherheit für queere Leute, wie sie sich verändert hat in den letzten 10 bis 15 Jahren, ne, also die Zahlen steigen wieder an Gewalt und an homophoben Übergriffen und so weiter und so fort. Das heißt, jeder schützt sich so ein bisschen und hat halt eben Mauern aufgebaut und also ich sehe da nicht unbedingt eine gemeinsame Community. Dann hast du zum Beispiel auch die AAs und die NAs und das sind eine Community für sich. So, da kommt rein, wenn man nicht in AA und NA ist. Und das ist voll legitim, aber dadurch sind halt die anderen wieder außerhalb.
Magst du AA und NA nochmal erklären für die? Ich meine, AA ist wahrscheinlich den anonymen Alkoholikern den meisten ein Begriff. Magst du nochmal sagen, was NA ist?
Narcotics Anonymous. Also die Leute, die dann drogenabhängig sind. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich ein Meeting besucht habe und ich für mich entschieden habe, dass das nicht für mich. Genau, aber die machen tolle Arbeit und sind aber eben für sich. Ne? Und ich kenne ein paar Leute aus der Community und war mal ab und zu eingeladen zu bestimmten Treffen, was ich sehr, sehr, sehr nett fand. Und habe dann gemerkt, so dass es die unterstützen sich da so sehr und das ist so schön zu sehen. Aber ich bin halt nicht Teil davon. So, weil ich halt eben nicht dahin gehe.
Genau, du möchtest auch kein Teil sein.
Ich möchte in dem Sinne kein Teil sein, dass ich diese Steps nicht machen will und dass ich einen Ansatz verfolge an wie ich auf das Ganze blicke.
Ja, es ist auch total okay. Es gibt sehr viele Wege, nüchtern zu leben und da muss jeder seinen eigenen finden und nicht jede Gruppe passt für jeden. Und es gibt aber vieles Unterschiedliches und genau. Also da haben wir eigentlich heute schon drüber gesprochen, oder dass jeder seinen eigenen Weg absolut finden darf und er darf sich auch unterscheiden von anderen Wegen, die vielleicht bekannt sind oder so. Wie ging es dann?
Ja.
Hast du dann der Sober-Szene den Rücken ein bisschen gekehrt? Kann man das so formulieren? Oder hast du wieder angefangen zu konsumieren, Alkohol zu trinken? Nein. Okay.
Nö, ich habe das dann 2,5 Jahre durchgezogen mit Lemonade Queers. Wurde immer erfolgreicher und wir wurden ja auch sehr viel von Presse und Medien gecovert und waren im ZDF und so weiter. Und dadurch habe ich viele Shows veranstalten können. Mehr größere Förderungen für andere Projekte bekommen und war halt so in der freien Szene on the rise, was meine Karriere angeht. Genau, und dann waren so 2 Jahre um in meiner Sobriety und das war so die Zeit, die ich mir gesetzt habe, wo ich gesagt habe, so okay, dann treffen wir uns wieder und sprechen nochmal darüber. Und das fiel halt aber gerade auf meinen Burnout und dann war ich halt so, oh, das glaube ich not so smart. Und dann hatte ich so 1 Monat, 2 Monate, wo ich dann ganz kurz wieder rausgekommen bin und dann wieder rein in die Sobriety reingegangen bin, weil ich gemerkt habe, so das ist nicht gut gerade.
Ah, das heißt, du hast dann wirklich dich ganz bewusst dazu entschieden, okay, jetzt ist meine Zeit, die ich mir gesetzt habe, um und ich probiere es jetzt nochmal mit dem Alkohol.
Genau, genau.
Und das war dann wie?
Oh, das war gar keine gute Erfahrung. Die 2,5 Monate, wen ich da getroffen habe und wo ich da überall war, war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn du jetzt weitermachst, dann endest du das, das willst du nicht.
Und dann sind wir wieder da, dass es irgendwie dann, wenn man wieder ansetzt, oft einfach noch krasser weitergeht.
Ja, genau, genau. Und das, also, das war das Krasseste, was ich gemacht habe teilweise, das Krasseste, mit wem ich unterwegs war. Mhm. Und wo ich mir dachte, so mein Gott, das letzte Mal so eine Dummheit habe ich mit 19 gemacht. Und dann auf einmal war ich jetzt wieder so in so einer Situation, auf die ich jetzt auch nicht unbedingt eingehen muss, aber es war halt nicht safe für mich auch. Und ich war halt so, Jesus, I don't think that's good.
In so kurzer Zeit. Also du hast gesagt, das waren nur 2 Monate.
Ja, und in den 2 Monaten habe ich es vielleicht 3-4 Mal gemacht. Also es ist ja auch nicht so, um das auch nochmal zu erklären, wie generell Alkoholprobleme, Sucht und so weiter funktioniert. Es ist ja auch nicht so, als würde man es jeden Tag machen.
Ja, ja, ja.
So, sondern man macht es halt, also in meinem Falle war es halt eben immer am Wochenende, auch im, als ich konsumiert habe. So, dann war es halt dann 3 Tage wach, aber es war halt Wochenende so.
Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Für manche steigen ein und die sind direkt wieder im täglichen Trinken drin. Für andere ist es so halt wie für dich. Aber dennoch, glaube ich, teilen ganz, ganz, ganz viele die Erfahrung, dass wenn man wieder anfängt, es einfach krasser weitergeht, in welcher Form auch immer.
Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich wollte einfach nur sagen, dass das ja nicht bei mir, ich war es nie jeden Tag, sondern das war halt immer so ein Wochenend-Ding und in den guten Zeiten in Berlin war ich 4-mal die Woche feiern, dann war es halt auch 5 bis 6-mal die Woche, wenn ich auch noch in Bars unter so unterwegs war. Aber es waren vielleicht 4-5 Mal und die waren halt einfach so krass und ich war halt so, oh no, da wollen wir ganz schnell raus. Und
das fiel dir auch wieder leicht?
Ja.
Hast du Angst, weil es dir so leicht fällt, dass du wieder zurückkehrst zum Alkohol? Weil dir das Aufhören so leicht fällt?
Ja, auf jeden Fall. Und das Problem ist halt mit diesem Leichtfallen, also mir fällt es so leicht aufzuhören und mir fällt es aber auch genauso leicht wieder anzufangen. Und das heißt, und ich bin ja ständig im Austausch mit mir. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich einfach noch Heilung brauche, so gesehen. Dass ich ja immer wieder im Austausch mit mir bin, also wie finde ich irgendwie eine Community, einen Halt oder sonst was. Und nüchtern in Berlin zu leben, ist wirklich das Schlechteste, was man machen kann, um Halt zu finden. Außer man ist halt in so der Community so krass verankert wie AA oder NA oder so. Aber ansonsten triffst du ja nur auf Leute, die trinken und konsumieren. In Berlin.
Kommt drauf an, wo man hingeht, oder? Also wenn du ins Nightlife gehst, ich war lange nicht in Berlin.
Ich hatte schon das Gefühl, dass egal, wo ich hingegangen bin, und ich meine, ich bin in der Künstler-Community, ich habe viel Performance und Variety und so weiter und so fort. Mit Sicherheit gibt's Leute, die, keine Ahnung, ohne das jetzt irgendwie zu labeln, aber Leute, die was anderes studieren, die vielleicht auch nicht so viel trinken, aber wo lernt man die kennen? Also wenn man hat die Kreise, in denen man sich bewegt und dann die Kreise, in denen die sich bewegen, und dann öffnet man doch sein Herz für andere Kreise, wenn man zu bestimmten Meetups geht. Zum Beispiel gab es ein Gay Connection Meetup oder so, und ganz viele andere Connection Sachen, wo aber auch viele getrunken haben. So. Und genau, also es macht schon was mit einem, dass man die ganze Zeit dann das größte Bedürfnis ist Community oder so eine Art von Verbindung, aber man ist halt die einzige Person, die etwas macht.
Muss man eine ähnliche Geschichte teilen, um Verbindungen zu spüren?
Nö, das würde ich gar nicht sagen. Also okay, also ich revidiere diese Antwort. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob die Geschichte das ist, was einen verbindet, oder ob die Art und Weise, wie man mit den Geschichten umgegangen ist in seinem Leben. Also jeder hat ja andere Kompensationsmittel, aber auch Verhaltensstrukturen, Überlebensstrukturen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das, was einem am meisten verbindet. Also ich zum Beispiel, ich bin mehr so extrovertiert und outgoing und ich mache viel mit Witz und so ein bisschen lockerer, obwohl man trotzdem auch ernste Gespräche führen kann. Also man fühlt sich dann schneller mit Leuten verbunden, die halt auch ähnlich so eine Extroart haben. Und dann fühlen sich wahrscheinlich die Leute, die etwas gediegener sind, oft miteinander verbunden. Das kommt oft von denselben Strukturen und denselben Geschichten, aber ich glaube vor allem halt eben ist es die Verhaltensweise. So, ja. Und geht man halt mit Dingen um, dass es einen verbindet, weil man kann auch, also ich bin jetzt wieder in einer besonderen Situation drin, nach dem Tod meines Vaters, wo ich mich halt wieder sehr außerhalb der Welt fühle. Und man kann halt Leute kennenlernen, die auch keine Familie mehr haben oder keine Eltern mehr haben. Aber wenn die sich so abgekapselt haben und sagen so, ich muss jetzt alleine klarkommen und das ist mein Ziel, was ja auch verständlich ist, dann fühlt es sich schwierig an, sich da connecten zu können, als jemand, der genau das Gegenteil versucht, weißt du?
Ja, natürlich, ja.
Von daher, weil es ist immer, also es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt einmal die Geschichte, die einen miteinander verbindet, einmal die Verhaltensweisen, wie man damit umgeht. Genau.
Ja. In der Sober Community oder der Wunsch, Teil einer Sober Community zu sein oder diese zu etablieren oder ja, ist ja auch der Wunsch nach einem Safe Space, also sicher zu sein, sicher auch feiern gehen zu können, sicher mich neu ausprobieren zu können und auch Verständnis zu treffen, weil einfach ganz viele was Ähnliches erlebt haben und einfach ganz genau wissen, wie sich gewisse Dinge anfühlen. Und ich finde den Gedanken total schön, auch wenn so Safe Spaces halt manchmal ausbleiben, weil die Community vielleicht noch nicht so groß ist, auch wenn es jetzt langsam natürlich wächst und wächst, was ja total schön ist. Ich finde es total wichtig, diese Safe Spaces so in einem selbst so zu etablieren. Also in mir selbst einfach diesen Safe Space zu haben, der Nüchternheit und dann auch, ja, unter Leuten zu sein, die konsumieren, aber sich trotzdem sicher und auch verbunden zu fühlen. Nicht so die starke Differenz ist so, sondern dass man sich trotzdem noch auf Gemeinsamkeiten konzentrieren kann oder auf eine gemeinsame gute Zeit konzentrieren kann. Was ist denn dein größtes Geschenk der Nüchternheit?
Bevor ich die Frage beantworte, würde ich noch mal ganz zu dem Thema Safe Space was sagen. Ich finde, wir haben sehr viel dieses Wort so rumgeworfen mit der letzten Zeit. Einfach in Berlin, überall, alles ist mittlerweile ein Safe Space und sonst was. Und ich finde, genauso wie du, so der einzige Safe Space, den du wirklich haben kannst, ist in dir selbst. So, weil kein Space kann, also kannst nicht erwarten, dass ein ganzer Space von 500 Leuten auf dich achtet. So kannst du einfach nicht. Du musst auf dich selber achten. Und du kannst auch nicht erwarten, dass von 10 Performances alle Performances triggerfrei sind oder sonst was. Also das ist einfach zu, und ich spreche jetzt kurz von Erfahrung und Feedbacks, die wir bekommen haben, dass bei 10 Performances eine Performance war triggering für eine Person, die das unbedingt sagen musste. Und ich mir denke so, dann genießt die 9 anderen Performances so. Und man kann keinen Safe Space für alle machen, weil die Bedürfnisse so unglaublich unterschiedlich sind. Aber man kann Safe Space mit sich selber kreieren und dann anfangen, diesen Safe Space auszuweiten für andere.
Ja, danke. Total wichtig, ja.
Genau, und dann zur Nüchternheit. Also ich glaube, was mir die Nüchternheit geholfen hat, ist, mit mir selber besser in Kontakt zu treten. Also ich merke halt einfach, ich war lange Zeit gar nicht mit mir in Kontakt. Und so als sozialisierter Mann Und in der Art und Weise, wie ich auch noch von meiner Familie sozialisiert wurde, wo einfach gar nicht über Emotionen gesprochen wurde, es ist schon einfach für mich ein krasses, eine krasse Entwicklung, dass ich in Podcasts und in Interviews und auch in meiner Kolumne einfach ganz ehrlich schreibe, wie die Sachlage gerade ist und wie meine Gefühlswelt ist und dass ich mich so fühle und dass ich mich so fühle und dass diese Ehrlichkeit und Transparenz zu haben, das habe ich zwar in der Zeit, wo ich konsumiert und getrunken habe, so gehabt, wie ich sie haben konnte, aber da waren so viele Layer drunter, die ich einfach nie gesehen habe. Und viele Sachen einfach neu einzuordnen, aus meinem Opferdasein rauszukommen, das ist ganz wichtig, weil ich schon das Gefühl habe, also in meinem speziellen Falle, aber man sagt ja halt so, ich bin, also ne, der war böse zu mir gestern, wir haben uns gestritten und jetzt brauche ich ein Bier, um mich jetzt abzuregen und so, und das, die sind alle irgendwie böse und deswegen schieße ich mich jetzt ab. Also so war mein Gedanke auch ab und zu mal. Und das ist ja auch so ein Ding von so einem Opferdenken. Da genauer hinzugucken, das hat mir sehr viel geholfen. Wobei ich auch immer wieder, ne, da, wie wir jetzt schon besprochen haben, ich komme ja immer wieder dahin zurück und es passiert immer mal wieder, dass ich da reinkomme und dann muss ich wieder rauskommen.
In dieses, ich bin das Opfer und die anderen haben mir etwas angetan und deshalb kann ich nicht mehr selbst die Verantwortung für den Moment übernehmen und deshalb bin ich so und so. Meinst du das? Immer wieder da rein oder immer wieder zum Alkohol? Was meinst du genau?
Immer wieder immer wieder in den Konsum rein im Sinne
von. Immer wieder in den Konsum zum Alkohol rein, ja.
Ja, also einfach weil, ne, erstens so einfach das aufzuhören, aber auch eben dieser Opfergedanke. Früher war der Opfergedanke, alle sind so böse zu mir. Mittlerweile ist der Opfergedanke, hat er sich so geswitcht in der Sobriety von, ich bin so einsam und es ist ja eh egal. Also das war so der was jetzt so mit meinen 3,5 Jahren Sobriety der Leitfaden war dazu. Genau, aber also ich glaube, alleine, dass ich so viele Sachen verbalisieren kann und Emotionen empfinden kann und Emotionen zeigen kann, war ein großes Geschenk der Sobriety. Und parallel hat es mir natürlich auch ermöglicht, ganz, ganz viele tolle Projekte zu machen, die ich, glaube ich, sonst, also ich hätte das sonst gar nicht geschafft. Also mein Fokus so drauf zu legen, weil ich so beschäftigt damit gewesen wäre, zu kompensieren. Und ich wäre auch nicht hier in Hannover ohne meine Sobriety. Das, genau. Also das hat mir sehr viele schöne Sachen. Meine gute Beziehung zu meinem Vater hat mir mit Sicherheit auch die Sobriety gebracht, dass wir da ehrlich miteinander sprechen konnten, als ich mit Therapie angefangen habe. Genau, also es lohnt sich.
Ja, super. Man muss dazu sagen, du bist aus Berlin nach Hannover gezogen und arbeitest dort jetzt im Staatstheater. Das haben wir nicht. Ja, voll, voll gut. Ich habe noch zwei abschließende Fragen für dich. Noch einmal zum Thema Einsamkeit. Und zwar, was tust du aktiv? Hast du Methoden, Strategien gegen dieses Gefühl? Oder mit diesem Gefühl umzugehen? Oder es auch zu transformieren?
Also ich muss sagen, mein Gefühl der Einsamkeit hat sich nochmal transformiert letztes Jahr, als mein Papa gestorben ist. So, also da habe ich dann nochmal gemerkt, vorher war dieses Einsamkeitsgefühl rein aus vergangenen Traumatas hergeholt. Im Sinne von, ich habe früher keine Liebe bekommen und ich wurde gemobbt und ich habe mich jahrelang einsam und angst und allein und so weiter gefühlt. Und jetzt, wo ich, obwohl ich einen Freund habe und damals einen Freund hatte und einen Freundeskreis und irgendwie nach außen fühlt sich alles gut, dann fühle ich mich einsam mit mir. Und also zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht so empfunden, aber letztes Jahr habe ich dann gemerkt, als mein Papa gestorben ist, okay, das war eine Einsamkeit, die aus Trauma resultiert war. Und jetzt bin ich aber mit einer neuen Einsamkeit konfrontiert, die ja die Einsamkeit ist ein Faktor, dass ich keine Familie mehr habe. Also ich habe noch eine Oma, die lebt in Dortmund, aber die ist dement und ich habe nicht so einen guten Kontakt zu ihr. Aber ansonsten habe ich keine Familie mehr. Und das ist eine reale Einsamkeit, aus der ich so schnell nicht mehr rauskomme, mit 34. Und da muss ich dann gucken, also ich bin gerade so gesagt im Umbau. Mir ist so der Boden unter den Füßen weggezogen worden letztes Jahr. Und dann bin ich jetzt parallel auch noch umgezogen nach Hannover. Von daher habe ich gar nicht viel Zeit überhaupt, das alles zu verarbeiten. Und jetzt versuche ich halt rauszufinden, wie kann ich das wieder aufbauen mit schönen Sachen und parallel Sachen, die in meinen Zeitplan passen, weil der Zeitplan von einem Staatstheater sehr speziell ist. Und ganz viele Dinge, die ich gerne machen würde, ich leider nicht machen kann. Und da bin ich viel am Suchen, weil ich die letzten Monate eigentlich nonstop gearbeitet habe und gar keine Zeit hatte.
Ja, das Schöne an der Nüchternheit ist, dass wir diese Wege bewusst finden können und uns wirklich bewusst und ganz mit viel Intention damit auseinandersetzen können. Also finde ich, das war zumindest irgendwie so meine Erfahrung, dass ich früher halt irgendwie entschieden habe. Ich sage gar nicht, dass die Entscheidungen alle schlecht waren, aber dass jetzt alles sehr, ja, bewusster ist einfach. Und ja, man eben zu solchen Dingen dann vordringt. Was tust du, um deine Nüchternheit zu pflegen? Tust du irgendwas also Spezielles? Hast du irgendeine spezielle Routine oder einen Gedanken, der dir hilft? Irgendetwas?
Naja, es ist halt eben kein Selbstläufer immer, wie wir wissen. Also das ist ja ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich ja immer meine Momente habe, wo ich halt eben austrete. Und ich hatte früher, habe ich echt viel meditiert und Yoga gemacht und so weiter. Das hat ganz gut getan. Jetzt muss ich da wieder reinkommen, weil das einfach bei diesem Arbeitszeit im Staatstheater super schwierig ist. Aber nie so speziell irgendwas. Ich muss sagen, das ist wieder so mein Ding. Ich habe da nicht so viel Fokus drauf gelegt immer, sondern ich habe das entschieden und dann war es halt so. Und wenn ich entschieden habe, da rauszugehen, dann habe ich auch das entschieden. Und als ich diese Lemonade Queers gemacht habe, dann war so viel Fokus auf dieses Thema, dass es mich immer so nervös gemacht hat, weil ich mir dachte so, also je weniger ich mich darauf fokussiere, desto besser für mich. Und ich weiß, es ist für ganz viele anders, ne? Also, aber ich hatte das nur noch mal kurz so einen Sidetalk, einfach weil ich weiß, dass es anderen vielleicht auch so gehen kann oder sonst was. Aber als ich bei dem AA-Meeting war und wir dann 2 Stunden lang über Alkohol und so geredet haben, bin ich rausgegangen und dachte mir so, jetzt ein Drink wäre ganz nett. So, wenn wir so viel über Alkohol geredet haben. Also weißt du, ja. Ich bin ganz gut darin. So aus den Augen, aus dem Sinn und dann kommt es wieder und dann geht es wieder. Und das ist vielleicht nicht unbedingt der geradlinigste Weg, der für manche mit Sicherheit auch gar nicht funktionieren wird. Mhm. Manche vielleicht auch ganz, ganz schlimm finden, aber so wie ich gerade darüber denke, und das ist ja auch nur eine Momentaufnahme, weil wir entwickeln uns ja immer wieder weiter, es ist mein Ding ist es, so wenig wie möglich darüber nachzudenken und mich mit anderen Themen zu beschäftigen.
Ja, also ich finde, es kann voll gefährlich sein für ganz viele, dieses auch anzunehmen, dass es wieder kommen wird. Ich finde, aber was ich super cool finde, ich meine, es ist einfach mal so, wie es ist. Es ist einfach deine Erfahrung und deine Perspektive, finde ich super. Aber was ich besonders cool finde, ist eben aus dieser Sache nicht so ein Problem zu machen. Weil oft ist ja dieser ganze Fokus auf Alkohol und die Sucht und das immer wieder durchzukommen, einfach dann so problembehaftet. Und dann hat es so das Label Problem, aber muss es ja gar nicht. Muss es ja gar nicht. So, ich habe aufgehört zu trinken und jetzt bin ich nüchtern und das ist einfach vielleicht ein anderes Leben mit anderen Komponenten und es ist nicht alles, wie es mal war. Dennoch, ja, hat es wahnsinnig viele Vorteile und weder auf der einen noch auf der anderen Seite ist irgendwie alles perfekt. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, nüchtern zu leben und es ist halt ein Leben. Es ist leicht, es ist cool, es ist auch mal schwierig und auch nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass wenn ich nüchtern werde, ist alles, sind alle meine Probleme gelöst. Oft fängt die Arbeit ja da auch erst an und ich habe aber die Möglichkeit, ich habe Möglichkeiten. Da bin ich schon der festen Überzeugung, dass die Nüchternheit einem mehr Möglichkeiten bietet, weil wir einfach so, wenn wir mal ein Problem hatten, weil wir einfach aufmerksamer sind, weil wir konzentrierter sind, weil wir mehr Ressourcen haben, körperlich und mental und wirklich auch einen direkteren Zugang zu uns. Und das kann unfassbar toll sein und wertvoll.
Absolut. Und auch zu dem Thema Problem und so weiter. Ich hatte in dem halben Jahr, wo ich nüchtern viel ausgegangen bin und so weiter, hatte ich mehr Unterhaltungen und Diskussionen darüber, dass ich nüchtern da bin, als über meine 500 Blackouts mit irgendwelchen Leuten. Also, dass jeder hat sich da so, und es waren keine negativen Unterhaltungen, aber es war mehr so, wow, krass, das könnte ich gar nicht. Wie machst du das? Warum machst du das? Bist du etwa abhängig? Also wir sind ja nicht abhängig und so weiter und so fort. Also dann war es auch ganz viele sich selbst entschuldigen und so weiter und so fort. Man muss auch wirklich dazu sagen, so, es gibt unterschiedliche Communities, die unterschiedliche Sachen brauchen, ne? Und Leute, die wirklich mit harter Abhängigkeit zu kämpfen haben, für die ist es wichtig, sich jeden Tag daran zu erinnern. Und zu sagen, hey, ich habe ein Alkoholproblem und wenn ich heute wieder anfange, dann wird es richtig schlecht. So. Deswegen ist dieses ein Sober für, also just for the day und dann one day after the other, super, super wichtig für manche. Und für andere macht es aber sehr viel Druck. Und da ist es halt was anderes. Und eine andere Ansichtsweise einfach nur auf das Ding, ohne irgendwas anderes als falsch oder so zu bezeichnen.
Ja, das stimmt. Aber auch du hast zweimal die Erfahrung gemacht, nach deinen nüchternen Phasen, dass es krasser weiterging.
Ja, das auf jeden
Fall. Nur noch mal kurz als Reminder. Es ist nicht so, dass es einfach kommt und wieder geht, sondern es kommt krasser laut deiner Erfahrung.
Es kommt auf jeden Fall krasser.
Krasser und es bringt dich noch in gefährlichere Situationen, für dich und
vor allem aber auch in gefährlichere Situationen
da im Kopf, ja.
Und auch da aber halt eben auch wieder, also ich finde, was einen vor allem dann da oben auch noch mit belastet, ist halt die Scham, dass es wieder passiert ist. Und das hat ja auch wieder viel damit zu tun, dass man das halt, dass man sich sehr viel mit diesem Thema auseinandersetzt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir auch da zumindest irgendwo gütiger sein sollten mit uns selbst, mit den Leuten, denen das passiert, dass solche Sachen passieren halt. So, das heißt nicht, dass es gut ist und das heißt nicht, dass es richtig ist, aber das heißt auch nicht, dass man sich dafür komplett irgendwie schämen muss, weil ja die Scham bringt einen wieder in negative Gefühle. So, also das wäre, keine Ahnung, ich fände es wichtig, dass in dem Sinne, für viele ist es ja immer so ein Setback oder wie sagt man das auf Deutsch? Relapse und so. Ja. Das sind so die Wörter, die man halt in der Community benutzt und sind voll berechtigt. Ich versuche das nicht so negativ zu sehen dann und zu sagen, okay, es ist passiert, es sollte nicht passieren, ich will auch nicht, dass es passiert, aber wenn es gerade passiert, dann ist es halt so. Also was weiß ich.
Ja, und vor allen Dingen macht es nicht die ganze nüchterne Zeit zunichte.
Nee, und deswegen zähle ich die nüchterne Zeit zum Beispiel für mich einfach als von da, wo ich angefangen habe, das zu machen. So.
Ja,
und dann
ja,
sage ich nicht, ich bin jetzt wieder seit 2 Monaten wieder erst in nüchtern und in Recovery, sondern nein, ich bin seit 4 Jahren, mache ich das und gibt Zeiten, wo es nicht so ist. Und die sind nicht immer gut und ich bin da auch nicht immer stolz drauf, aber das Ziel ist Sobriety so.
Das ist unbedingt so. Ich sehe das ganz genauso. Ich finde das einen ganz, ganz tollen Punkt. Und in keinem Unternehmen der Welt würde, wenn man mal ein Minus geschrieben hat, sagen, okay, unsere Firma hat jetzt erst hier angefangen zu starten. Und die ganzen Jahre davor, die wir aufgebaut haben und Plus gemacht haben, sondern es war ein schlechter Monat. Ja, no worries. Die ganzen anderen 9 Monate waren dafür super. So als Beispiel. Und jetzt geht's einfach weiter. Was können wir vielleicht noch verbessern? Oder was hat dazu geführt? Das kann man sich ja schon fragen, um dann eben nochmal gestärkter da rauszugehen und das einfach nur nochmal als Chance zu sehen, etwas Neues nochmal über sich zu lernen.
Na klar, also ne, das zu hinterfragen ist auch super, super wichtig.
Ja.
Und ich würde sagen, auch nochmal so eine Erfahrungssache, weil ich unterschiedliche Leute habe, die dann unterschiedlich darauf reagieren, aber vor allem meine Freunde, die mich einfach so lange schon kennen, dass sie darauf auch kein großes Ding machen müssen, sondern dass sie sagen, okay, es ist passiert, willst du darüber reden? Was brauchst du gerade? Wie können wir dir helfen? Was nochmal eine andere Reaktion ist als, oh mein Gott, oh nein. Das hast du jetzt echt noch mal gemacht? Bin dir sicher? Also so ein schon overbearing und wenn man vor allem mit der ganzen Thematik vielleicht nicht unbedingt so vertraut ist, was mir auch schon ab und zu mal passiert ist, dass die Leute dann halt so schockt reagiert haben und sagen so, oh nein, das heißt, du bist jetzt komplett auf dem absteigenden Ast, das geht ja gar nicht mehr. Und ich mir denke so, wow, Moment.
Ja.
Und dass es also Leuten, die in so einer Situation sind, auch einfach hilft, dann zu sagen, hey, willst du drüber reden, was brauchst du?
Ja.
Und mehr kann man wirklich auch nicht machen.
Das sind schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, Vladi, für das sehr reichhaltige Gespräch.
Danke dir. Vielen Dank. Es war sehr, sehr angenehm und sehr schön. Und es ist Mittwoch und die Sonne scheint. Und ich hoffe, du genießt den Tag heute noch.
Werde ich, du auch. Genieß den Frühling.
Ja, du auch. Ciao, ciao.
Ihr Lieben, das war's. Wir hören uns hier nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, mach es gut. Fühl dich umarmt. Deine Linda von Sober Art.